Dann schieß doch mal los. Wer ist denn jetzt eigentlich alles verdächtig? Und warum ist dieser Hof eigentlich jetzt so ein Lost Place?
Ja, also es gibt einen Erbstreit. Und bei Flora auf der Liste der Verdächtigen ganz oben steht auch die deutsche Verwandtschaft von dem Henry Baumert. Da gibt es einen Paul Hasselbrink, das ist ein Cousin von Henry und seiner Zwillingsschwester Christine. Ab jetzt nennen wir sie mal Christine, weil Henry nennt sie ja auch so, die leben ja nur in Amerika. Und dieser Paul Hasselbrink hatte sich schon als sicherer Hoferbe gesehen. Aber der Onkel, dem der Hof zuletzt gehört hat, der hat einfach kein Testament hinterlassen. Ja, und dann haben zum gleichen Teil die deutschen und amerikanischen Verwandten geerbt. Und die amerikanischen Verwandten, besonders die Christine, hat keiner Lösung zugestimmt, dass der Hof vielleicht doch an den Paul fällt, der ihn eben einfach gerne weitergeführt hätte. Darum steht der Kasten jetzt seit 10 Jahren leer. Also die amerikanischen Baumerts sind in dem Erbstreit, sagen wir mal, nicht die Guten. Sie haben eine Lösung verhindert.
Ja, und dann weiß ja aber die Polizei auch schon so langsam, wo sie dann ermitteln muss, oder? Ja,
das denkst du. Ja, klar. Das denkst du, nee. Die schießen sich nach mehreren Hinweisen auf moldawische Wanderarbeiter ein, die nicht aufzufinden sind.
Genau. Und die waren das oder waren sie das nicht?
Also es kann ja sein, dass sie es waren, aber auch dann steckt mehr dahinter, als wir zuerst vermuten.
Ja, hast ja natürlich recht. Ne? Ich meine, sonst brauchen wir ja auch das ganze Geheimnis um die Vergangenheit nicht. Ne? Sonst wäre das ganze Buch ja eigentlich umsonst. Aber
ja, dann lass uns doch mal mit jemandem von der Polizei reden. Weil vielleicht erhält das die Sache. Der Mann vom LKA, den die Allerwolf-Leser schon kennengelernt haben, ermittelt nämlich auch in diesem Fall. Weil das hat ja eine diplomatische Note. Ne? Ein Amerikaner auf Europareise verschwindet während der Corona-Zeit, wird dann irgendwie verletzt aufgefunden, also schicken sie den LKA-Mann. Das ist der Polizei in Weißrode alles ein bisschen zu heikel. Und der ermittelt also im Fall Baumert und besucht die Familie Blume-Kamphusen, weil er meinen Kommissar in Rente gut kennt und isst mit denen auf dem Gutshof zu Abend. Es ist Spargelzeit, sie essen natürlich Spargel. Und daraus lese ich jetzt ein wenig. Das erhält euch ein bisschen die Verdächtigen ab. Dieser Hollandaise ist ein Gedicht, Herr Kamphusen. Ich nehme gerne nur. Kriminalhauptkommissar Hartmut Ziegler brachte einen gesunden Appetit mit in den Gutshofgarten. Anna, Flora und Carsten blieben bei ihrem Vorhaben während des Hauptganges Smalltalk zu halten und erst beim Nachtisch über den aktuellen Fall zu sprechen. Dadurch kam das Gespräch schnell auf die Corona-Beschränkungen und Michael Kamphusen, der Koch und Floras Vater, konfrontierte den Hauptkommissar mit seinen Thesen. Ich frage Sie, wird die Polizei im Zweifel auf der Seite der Bevölkerung sein oder werden Sie und Ihre Kollegen gehorchen, wenn wir alle gespritzt werden sollen? Hartmut Ziegler unterbrach das Kauen und starrte seinen Gastgeber mit vollem Mund an. Er setzte zu einer Antwort an. Kaum mal in Ruhe fertig, Hartmut. Carsten Blume fürchtete die Tischmanieren seines Kollegen fast mehr als die Verschwörungstheorien des Schwiegersohns. Ziegler wandte den Blick ab und sah aus dem Augenwinkel, dass Anna Blume Kamphusen ihrem Mann unter dem Tisch kräftig gegen das Schienbein trat. Der stand auf und tapste murmelnd in Richtung Küche. Ihr seid doch als Schlafschafe, grummelte er. Den Namen des Vaters von Henry Baumert und seiner Schwester habt ihr bereits, lenkte Carsten den Hauptkommissar direkt mit dem Fall Baumert ab, um rasch den peinlichen Moment zu überwinden. Was? Nein! Ziegler kaute schneller und schluckte den letzten Happen unzerkaut herunter, um verständlicher zu reden. Nein, die Namen haben wir nicht. Hast du ihn? Selbstverständlich. Carsten Blume zückte lässig sein iPhone und zeigte einen Vertrag von 1952. Ich denke, das bringt euch nochmal auf andere Ermittlungsansätze. Er lächelte milde und Flora lehnte sich zufrieden zurück. Da hatten sie den Hauptkommissar kalt erwischt. Ziegler las das alte Schreiben aufmerksam. Und woher hast du das jetzt schon wieder? Von Christine Walker, geborene Baumert, Henrys Schwester. Eine sehr sympathische Dame. Carsten schaute ein wenig zu selbstgefällig, fand sogar seine Tochter, die aber aufstand, um mit ihrem Ehemann in der Küche ein ernstes Wort zu reden. Er bereitete dort den Nachtisch vor, seine in der Umgebung mittlerweile viel gerühmte Creme Brûlée. Entschuldigung für die steilen Thesen von Michael, murmelte sie in Richtung des Gastes, als sie zurückkam. Die Tatsache, dass er wochenlang nicht für das Restaurant kochen durfte, hat ihn ganz kirre gemacht. Ziegler winkte ab. Er war nicht bereit, sich über Corona-Leugner aufzuregen, wenn neue Erkenntnisse für einen aktuellen Fall auf dem Tisch lagen. Carsten Blums Einstellung zu Christine Walker teilte er aber nicht. Sympathische Dame? Da bin ich mir nicht so sicher. Die hat doch Haare auf den Zähnen. Sie hat sich auf ihren Neffen Paul Hasselbrink, den potenziellen Hoferben, als Täter eingeschossen und ist sauer, dass er sich noch nicht hinter Schloss und Riegel befindet. So ein Quatsch. Jedes Mal, wenn ich mit ihr rede, blafft sie mich an. Quatsch? Warum Quatsch? Für mich steht er auf der Liste der Verdächtigen ebenfalls ganz oben. Carsten wunderte sich, dass Ziegler den Kopf schüttelte. Was wäre denn sein Vorteil? Christine Walker beerbt ihren Bruder, wenn er stirbt. Und während der Henry wohl, sagt zumindest Hasselbring, wenigstens freundlich blieb im Gespräch, hätte ihn die Cousine immer nur abgewehrt. Für Paul Hasselbrink und seinen Plan, den Hof zu übernehmen, würde es also schlimmer statt besser. Ziegler ergänzte, außerdem fahre ich morgen nach Hannover und gebe den Fall zurück an das zuständige Kommissariat in Weißrode, weil wir es wohl eher mit einem Raubdelikt mit vorsätzlicher schwerer Körperverletzung zu tun haben. Du solltest ja wissen, wen ich meine, Kollege, die Moldawier. Nicht dein Ernst! Carsten Blume schaute den Hauptkommissar fassungslos an. Wie kommt ihr darauf, euch auf diese Theorie zu verstanden? Mir erscheint sie weit hergeholt. Hartmut Ziegler schüttelte den Kopf. Tja, was soll ich sagen? Das passt wie die Faust aufs Auge zu unseren Funden im Bohmshof. Da steht ein großer alter Schreibtisch im Erdgeschoss mit einem Meißel aufgebrochen. Der Schreibtisch war bis auf Krimskrams in einer Schublade komplett leer. Ach, und von einem aufgebrochenen Schreibtisch schließen Sie auf einen verschwundenen Goldschatz. In der Zwischenzeit war da nämlich von einem verschwundenen Goldschatz drin, in einem Kapitel, das ich euch jetzt nicht vorlesen kann. Das nenne ich mutig. Flora, die geschwiegen hatte, weil sie wusste, dass Ziegler immer harsch auf ihre Fragen reagiert, hielt sich nicht mehr zurück. Ziegler schob sich einen Löffel Creme Brûlée in den Mund und berichtete mümmelnd weiter. Der Schreibtisch war nur auf den ersten Blick leer. In einem der großen Fächer haben meine Kollegen in einer Ecke eine Cherbonis-Münze zu 10 Rubel von 1977 und einen Krügerrand aus dem Erstausgabejahr 1967 gefunden. Also gab es den Goldschatz? Nora beugte sich gebannt vor und vergaß den Nachtisch. Und Sie meinen, es waren die Moldawier? Es spricht alles dafür. Mein Gespräch mit dem Landwirt Helmut Weitze ergab, dass der Lieferwagen mit MD als Länderkennzeichen auch auf seinem Hof halt machte. Zwei Typen, die nach Arbeit fragen wollten, weil sie wegen Corona in Deutschland hängen geblieben seien. Weitze wusste nicht mehr, an welchem Tag das war, konnte die Typen aber recht gut beschreiben. Und die Beschreibung deckt sich mit der vom jungen Rosemeyer Dünsee. Nachbar, muss ich beschreiben. Diese beiden Männer suchten Arbeit. Im Wohnhof wurde ein Schreibtisch aufgebrochen, in dem zwei Münzen zurückblieben. Und daraus konstruierst du eine Fahndung? Carsten Dumme Stimme klang empört. Das steht auf völlig tönernen Füßen. Eine Kleinigkeit fehlt noch in dem Puzzle, soweit wir es bisher zusammensetzen konnten. Die Moldawier konnten bei Weizen zwar keine Arbeit bekommen, weil er ebenfalls auf Papiere bestand, aber sie durften einen Mittagstisch einnehmen, bevor sie weiterzogen, und zwar am Tisch mit Anastasia Smirnova. Und was sagt uns das? Kommt jetzt noch eine Pointe der Geschichte? Flora war ungeduldig. Na, die heutige Republik Moldau gehörte früher zur UdSSR. Natürlich sprechen die meisten da heute noch Russisch. Eine gute Verständigung war also möglich. Anastasia Smirnova erzählte von der bevorstehenden Hochzeit. Und nach dem Essen sprach einer der Moldawier Helmut Weitze an und offerierte ein Angebot. Sie könnten ganz günstig echten Diamantschmuck auch einen Trauring besorgen, ganz legal angeblich. Das überzeugte auch Carsten Blume. Okay, die Geschichte wird langsam rund, das klingt nach Fehlerware. Hartmut Ziegler wischte mit dem Zeigefinger die letzten Reste des Nachtisches aus dem Schälchen und leckte den Finger ab. Carsten Blume schaut in eine andere Richtung. Carsten hat wirklich Tischmanier, das ist ein feiner Herr. Gibt es auch frische Fingerabdrücke, die zu unbekannten Personen gehören am Schreibtisch? Und wenn ja, wurden die bereits mit der Datenbank abgeglichen? Flora sah ihre Chance, den zufrieden gesättigten Ziegler auszuhorchen. Journalisten fragen gerne morgen an unsere Pressestelle. Er ließ Flora abblitzen und erhob sich. Der Hauptkommissar deutete Carsten mit einer Geste an, ihm zu folgen. Können wir doch kurz unter vier Augen reden? Sie schlenderten in den Park. Anna räumte den Tisch ab. Flora hingegen hatte es eilig, an ihren Computer zu kommen. Carsten Blume kam bald zurück und schnappte sie einen Stapel Geschirr, um seiner Tochter zu helfen. Kannst du dir vorstellen, dass Henry Baumann den Goldschatz seines Großvaters an moldawische Dealer verkauft? Anna unterbrach ihre Arbeit und drehte sich erstaunt zu ihrem Vater um. Wie bitte? Das wird ja eine immer etwas steilere These. Wie kommt Ziegler denn auf sowas? Naja, überall am aufgebrochenen Schreibtisch und auch an einem Meißel, der als Aufbruchswerkzeug daneben lag, sind dieselben Fingerabdrücke. Und alle gehören zu Henry Baumert.
Also für mich klingt das ja doch ganz hart danach, als ob die Moldawier doch eine ziemlich entscheidende Rolle spielen. Aber sag mal, hätte Henry Baumert denn überhaupt den Goldschmuck dann oder den Goldschatz seines Großvaters verkaufen dürfen?
Natürlich nicht. Das ganze Hofgelände gehört ja der zerstrittenen Erbengemeinschaft insgesamt und von der hält Henry ja nur 25%.
Das ist ja blöd. Also für mich war der Henry eigentlich immer ziemlich sympathisch, aber wenn er jetzt noch anfängt, ein fremdes Eigentum zu verkaufen...
Hey, das ist noch gar nicht sicher, ja?
Ja, aber machen wir mal weiter. Überlebt denn eigentlich Henry Baumann? Gibt es da irgendwie schon mal was, was du da uns erzählen kannst?
Ich bin gar nicht sicher. So weit habe ich noch gar nicht gelesen. Kann sein, kann nicht sein.